SWR 1 Arbeitsplatz mit Kata Jansen.
Hallo, schön, dass ihr dabei seid. ChatGPT. Inzwischen haben viele diese KI-Anwendung mal ausprobiert, privat oder eben auch im Job. Ein Beispiel, wie Unternehmen mit der KI umgehen, schauen wir uns gleich an. Außerdem geht's in den Westerwaldkreis. Da ist gerade ein Projekt gestartet, bei dem Frauen gezielt auf den Job als Kommunalpolitikerin vorbereitet werden sollen. Und wir sprechen darüber, ob Privatschulen beim Karrieremachen helfen.
SWR 1 Arbeitsplatz Spezial.
Künstliche Intelligenz.
Programme wie ChatGPT verändern nicht nur unsere Gewohnheiten im Privaten, sondern natürlich zwangsläufig auch unsere Arbeitswelt. Für Unternehmen ist so eine KI aber ein zweischneidiges Schwert. Einerseits kann KI routinemäßige Aufgaben übernehmen, so Zeit und Ressourcen sparen. Ja, aber andererseits füttern die Mitarbeiter im schlimmsten Fall auch ein externes Programm mit großen Mengen an firmeninternen Daten. Der Karlsruher Drogeriekonzern DM versucht dieses Dilemma mit einer angepassten Version von ChatGPT zu umgehen. Sven Marschinkowski hat sich angeschaut, wie das funktioniert.
Bitte schreibe mir eine Projektbeschreibung. Wenn wir jetzt hier auf Enter drücken, dann sehen wir hier, dass wir hier eine Projektbeschreibung bekommen mit einer Einführung, Projektziele, mit Umsetzungsschritten, mit dem Kommunikationskonzept. Und natürlich haben wir die dann an Stellen noch angepasst, aber im Prinzip war das genau unsere Vorlage.
Carolina Meret steht an ihrem erhöhten Bürotisch im hellen Großraumbüro und scheint noch immer etwas verblüfft, was die künstliche Intelligenz wirklich alles kann. Sie und ihre Kollegen in der Abteilung haben binnen ein paar Wochen in Zusammenarbeit mit ChatGPT eine firmeninterne Lösung für den Drogerieriesen aufgesetzt.
Wir haben ja jetzt eine sichere Alternative zu ChatGPT geschaffen. Das heißt, unsere Kollegen können in einem sicheren Umfeld ein analoges ChatGPT nutzen und müssen sich nicht Gedanken machen, dass irgendwie Geschäftsgeheimnisse abfließen.
Genau das ist Samsung passiert. Beschäftigte hatten durch die Nutzung von ChatGPT firmeninterner preisgegeben. Ein Horrorszenario für Großunternehmen und ein Grund dafür, warum DM als eines der ersten Unternehmen in Deutschland in die KI-Offensive gegangen ist. Zunächst wurden und werden 3.300 Beschäftigte in der Karlsruher Firmenzentrale für das Programm in Schulungen fit gemacht. Wie zum Beispiel Kevin Wiegele aus dem Mitarbeiterbereich, der immer wieder mit komplexen Fragen aus den Filialen gelöchert wird.
Und da habe ich während des Telefonats einfach mal schnell in GPT eingegeben und geschaut, was ausgespuckt wird. Die Antwort, die in meinem Kopf war, hat es auch bestätigt. Also von daher hat es mir ein bisschen geholfen, Sicherheit zu gewinnen. Ich war nicht schneller oder so, aber ich war einfach sicherer.
Auch Anja Gill aus dem Marketing nutzt die neuen Möglichkeiten häufig. Zum Beispiel für Werbetexte oder Produktbeschreibungen.
Natürlich muss man nochmal mit einem kritischen Blick immer draufschauen. Aber die Geschwindigkeit ist einfach enorm, mit der das Tool Texte erstellen kann. Das hilft schon tatsächlich sehr.
Gut die Hälfte der Zeit spare sie. Eine riesige Entlastung, aber auch eine, die mit Vorsicht zu genießen ist, weiß Kai-Pascal Berling vom Branchenverband Bitkom.
Die Risiken sind trotzdem verbunden, dass dieses Modell, auch dieses DM-GPT, natürlich auch fehlerhafte Inhalte eventuell produzieren kann. Aber grundsätzlich in Sachen Datensicherheit, Datenschutz ist auf jeden Fall dieses Vorgehen sicherer, als wenn man jetzt zum Beispiel ChatGPT nutzen würde.
Ein Grund, warum sich andere Unternehmen noch etwas zurückhalten: Die EU will schon bald neue Regularien im Umgang mit künstlicher Intelligenz auf den Weg bringen. Investitionen hier rein seien deswegen manchen zu risikoreich. Für DM-Chef Christoph Werner überwiegen die Vorteile trotzdem schon jetzt. Und bald soll die DM-KI auch selbst lernen können und ansprechbar sein.
Das bedeutet natürlich, dass die Menschen dann Freiräume haben, um noch die vielen anderen Dinge zu machen, die sie eigentlich auch gerne gemacht hätten und die liegen geblieben sind. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir da Dinge künftig effizienter und auch anders machen können als bisher.
Und irgendwann ist DM-GPT höchstwahrscheinlich auch in allen Filialen eine große Hilfe.
Künstliche Intelligenz verändert unseren Arbeitsalltag. DM begegnet der Entwicklung mit einem eigenen GPT. Private Schulen und Hochschulen werden in Deutschland immer beliebter. Das belegen auch nochmal Zahlen, die das Statistische Bundesamt gerade veröffentlicht hat. Aber warum schicken immer mehr Eltern ihre Kinder auf private Schulen? Warum entscheiden sich Studierende für Hochschulen privater Träger? Und was bringt das? Dr. Lars Hoffmann beschäftigt sich als Bildungswissenschaftler gezielt mit der Qualität von Bildung. Herr Hoffmann, warum wächst die Beliebtheit privater Schulen und Hochschulen?
Wissenschaftler erklären das häufig damit, dass diese Privatschulen nachgefragt werden von einem bestimmten sozialen Milieu, das sich der Mittelschicht zugehörig fühlt, das mit sozialen Abstiegsängsten konfrontiert ist und diese Privatschulen, was sie als Investition in die Zukunft sieht, um den eigenen Kindern bessere Bildungschancen zu ermöglichen und somit auch den eigenen Status der Familie zu erhalten.
Aber geht dieses Investment auf? Also erkauft man sich so wirklich bessere Bildung?
Unsere Daten sprechen eigentlich nicht dafür. Was wir sehen ist, dass die mittelerreichten Kompetenzen an den Privatschulen höher sind. Wobei wir in unseren Analysen auch sehen, dass dieser vermeintliche Privatschuleffekt eigentlich darauf zurückzuführen ist, dass die Privatschulen eben von dieser Mittelschichtsklientel vorrangig besucht werden. Also der Anteil an SchülerInnen aus bildungsfernen Milieus an diesen Privatschulen deutlich geringer ist.
Das heißt, das hat auch viel mit dem Elternhaus, mit dem Hintergrund der Schülerinnen und Schüler dann zu tun und weniger mit der Schule an sich.
Es ist eher der Hintergrund. In diesen Studien gibt es auch Fragebögen, in denen die Schülerinnen gebeten werden, die Unterrichtsqualität einzuschätzen. Und da finden wir auch keine Unterschiede zwischen den privaten und den öffentlichen. Wir finden auch keine Unterschiede beim von den Schülerinnen eingeschätzten Schulklima oder auch bei ihrer Schulzufriedenheit. Das sind sich sehr ähnlich. Den einzigen Unterschied, den wir finden, ist, dass die Eltern von Privatschulkindern eine höhere Schulzufriedenheit äußern. Also die sind sehr überzeugt davon, dass die Schule eine gute Schule ist. Aber jetzt mit Blick auf ihre Kinder und deren Leistung sehen wir das eigentlich nicht. Eine Sache, die uns auffällt, was wir anhand unserer Daten belegen können, ist, dass der Anteil von Lehrkräften ohne eine traditionelle Ausbildung, also ohne universitäres Lehramtsstudium, ohne Referendariat, die Seiteneinsteiger, dass der Anteil dieser Lehrkräfte an den Privatschulen erhöht ist.
Jetzt haben vielleicht viele, wenn sie an Privatschule denken, so die Vorstellung von einer ganz elitären Internatsschule, die irgendwo schön im Grünen gelegen ist, ein schlossartiges Gebäude. Sehen alle Privatschulen so aus oder ist die Landschaft der Privatschulen dann doch ein bisschen durchmischter?
Die Internatsschulen, das ist die absolute Ausnahme. Da gibt es einige in Deutschland, wie zum Beispiel dieses Internat in Salem, das sehr berühmt ist. Das ist tatsächlich, denke ich, eine recht elitäre Geschichte. Tatsächlich kommen wir als Bildungsforscher an diese wenigen Internate auch gar nicht heran. Das, was in Deutschland unter Privatschulen gefasst wird, ist, wie Sie schon sagen, wirklich eine sehr heterogene, bunte Kategorie mit Trägern, die sehr unterschiedliche Schulkonzepte und Profile haben. Zum einen eben die konfessionellen Träger, also evangelische, katholische Privatschulen. Es gibt die Waldorfschulen, es gibt weitere reformpädagogische Schulen, Jena Plan, Montessori. Es gibt bilinguale Schulen, es gibt Schulen, die so einen rechtlichen Status von GmbHs haben. Das sind, glaube ich, die Schulen, die zurzeit in einem gewissen Milieu auch boomen und die eben auch mit diesen Leistungsversprechen einhergehen und viele weitere mehr.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass für viele Eltern oder wenn es um private Hochschulen geht, für viele Studierende der ausschlaggebende Punkt ist, dass sie einfach davon ausgehen, dass sie mit dieser Art von Bildung bessere Karrierechancen haben. Würden Sie da mitgehen? Stimmt das?
Tatsächlich, als Wissenschaftler kann ich dazu wenig beitragen, weil wir dazu leider keine Daten haben. Ein großer Traum von mir, mal so eine Absolventenstudie zu machen, also wirklich die Absolventen von Privatschulen auf ihrem weiteren Lebens- und Bildungsweg zu begleiten und dann zu schauen, was für Karrieren die einschlagen. Also was ich glaube und was ich gehört habe, ist, dass da durchaus schon im Schulalter ein Kontaktnetz oder so entsteht. Ich kenne es von einzelnen Schulen, das sind wirklich Einzelfälle, dass man mit dem Abiturzertifikat so eine Art Alumni-Buch oder so überreicht bekommt mit Kontakten. Also eher so in die Richtung. Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass die Schülerinnen wirklich dick auf die Kompetenzen wirklich besser sind. Oder man könnte auch sagen, dass der identische Schüler auf einem öffentlich getragenen Gymnasium wahrscheinlich mit ähnlichen Kompetenzen, vielleicht sogar mit höheren Kompetenzen die Schule abgeschlossen hätte. Aber das Kontaktnetzwerk ist möglicherweise bei einigen Privatschulen höher.
Das heißt, wenn wir versuchen, das mal ein bisschen in Richtung eines Fazits zu sortieren, private Schulen als Karrierebooster oder als Wegbereiter für die Karriere funktionieren nur bedingt und aus Ihrer Perspektive, wenn dann vor allem über Netzwerke?
Genau. Also wenn wir jetzt die großen Internate mal ausklammern, zu denen wir wirklich nichts wissen und was, glaube ich, wirklich auch ein Milieu ist, was weit über der Mittelschicht liegt, bringt das eigentlich wahrscheinlich nicht unbedingt was.
Sagt Bildungswissenschaftler Lars Hoffmann von der HU Berlin. Vielen Dank für das Gespräch. Es war einer der deutschen Börsengänge des Jahres. Birkenstock ist seit einigen Tagen an der New Yorker Börse. Allerdings hat das Debüt auf dem Parkett weniger gut funktioniert als erhofft. Christoph Azzone schreibt deshalb dem Birkenstock-Chef Oliver Reichert unseren satirischen Brief der Woche.
Lieber Birkenstock-Chef Oliver Reichert, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Man hätte es ahnen können, Birkenstock ist nicht an die Börse gegangen, Birkenstock ist an die Börse gelatscht. Die Aktie enttäuscht erstmal, Absatzschwierigkeiten. Wundert mich nicht, Birkenstocks haben ja traditionell keinen Absatz. Birkenflop statt Birkenstock, um nicht zu sagen Birkenflipflop, aber das wird schon wer, wenn nicht Sie bei Birkenstock wissen, mit Schlappen umzugehen. Das Image von Birkenstock im Ausland, lieber Herr Reichert, unterscheidet sich deutlich von dem in Deutschland. Hierzulande gilt Birkenstock hartnäckig immer noch als Selbstversorger-Schuhwerk, das in Müslimühlen im Wendland getragen wird und dessen offene, sandalenähnliche Bauart vor allem dazu dient, Dinkelspelz und Haferflockenreste im Filz der selbstgestrickten Wollsocken einzufangen. Im Ausland dagegen haben sie es sogar auf den roten Teppich von Glamour-Veranstaltungen geschafft und sogar in den Barbie-Film. Birkenstock tritt in die Fußstapfen der Adilette, die ja ebenfalls eine erstaunliche internationale Karriere hingelegt hat. Hässliches Schuhwerk aus Deutschland hat Tradition. So wie Ihre Firma, Herr Reichert, Birkenstock gibt es tatsächlich schon seit 1774, was man dem Produktdesign auch irgendwie ansieht. Und wer weiß, welche Künstler der damaligen Zeit Birkenstock trugen und dabei große Meisterwerke schufen. Goethes, die Latschen des jungen Werther. Beethovens 9. Spa und die berühmte Fußpettsonate. Ich jedenfalls wünsche Ihnen, lieber Herr Reichert, dass Ihre Birkenstock-Aktie die Korksohle bald durchschritten hat. Es grüßt Sie herzlich Ihr Fan Christoph Azzone.
Politikerinnen. In der Bundespolitik oder auf Landesebene sind heute schon etliche Stellen mit Frauen besetzt. Völlig anders sieht es aber noch in der Kommunalpolitik aus. Dort sind Frauen massiv unterrepräsentiert. Der Anteil der Bürgermeisterinnen einstellig. Die Gründe sind vielfältig. Oft fehlt es in den Ämtern an Flexibilität, die Strukturen sind eingefahren und auch beim Thema Nachwuchsförderung wird oft nicht viel getan. Der Westerwaldkreis geht neue Wege und coacht interessierte Frauen ab sofort gezielt in Richtung Kommunalpolitik. Wolfgang Brauer berichtet.
Herzlich willkommen und danke, dass Sie heute Abend sich Zeit genommen haben, einfach mal vorbeizuschauen und sich dieses Problem Baurecht anzunehmen.
Volkshochschulkurs im Kreishaus in Montabaur. Dort, wo sonst die Ausschüsse der Kreisgremien tagen, sind rund ein Dutzend Frauen zusammengekommen, die sich für Kommunalpolitik interessieren.
Die zum Beispiel sagen, ach, ich könnte mir ja vorstellen, in die Kommunalpolitik zu gehen, aber ich will erst mal schauen, was heißt denn das überhaupt?
Sagt Beate Ulver. Die Gleichstellungsbeauftragte des Westerwaldkreises hat den VHS-Kurs organisiert. Eine der Frauen im Kurs ist Jennifer Kolb. Sie ist Kriminalbeamtin, aktuell noch in Elternzeit und Mitglied im Gemeinderat in Freilingen.
Eigentlich reingerutscht dadurch, dass ich mal einen Antrag gestellt habe bei der Gemeinde, der nicht zu meiner, Zufriedenheit diskutiert wurde im Gemeinderat im öffentlichen Teil und ich gesagt habe, man muss mal selbst tätig werden, um was zu ändern.
Das war vor 4 Jahren. Inzwischen denkt die 39-Jährige sogar darüber nach, Ortsbürgermeisterin zu werden und will sich in dem VHS-Kurs weiterbilden in Haushaltsrecht, Baurecht, Aufgaben einer Bürgermeisterin und wie ein Wahlkampf gestaltet wird. Damit ist Jennifer Kolb noch die große Ausnahme. In den Orts- und Kreisparlamenten sitzen nur rund 20% Frauen. Die Gründe?
Einmal ist es sicherlich, dass Frauen, wenn sie berufstätig sind und Familie haben, schon mal das Problem haben, das miteinander vereinbaren zu müssen oder die Schwierigkeit. Dann spielt sicherlich eine Rolle, dass Sitzungen zu Zeiten stattfinden, die ungünstig sind.
Es liegt aber auch daran, dass es zu wenig Vorbilder für Frauen in der Kommunalpolitik gäbe, meint die Gleichstellungsbeauftragte. Immerhin, eines dieser Vorbilder ist Doris Frink, die seit 4 Jahren ehrenamtliche Ortsbürgermeisterin von Hahn am See ist.
Ich habe noch einen anderen Beruf, den ich aber derzeit tatsächlich nicht mehr ausführe. Der wäre gar nicht möglich gerade im Augenblick. Tatsächlich ist es für mich gerade noch ein Jeden-Tag-Job. Die Zeit muss ich dafür aufwenden und die vergütet natürlich niemand. Gleichwohl mache ich das natürlich schon mit Herzblut, aber letztendlich bleibt man da auf jeden Fall finanziell auf der Strecke, wenn ich nicht jemanden hätte, der mich da auffängt.
Denn Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, die ausschließlich repräsentative Aufgaben erledigen und nicht für die Verwaltung zuständig sind, tun dies ehrenamtlich. Ihnen steht zwar eine Aufwandsentschädigung zu, die ersetzt aber in der Regel kein komplettes Einkommen. Trotz der Hemmnisse hofft Gleichstellungsbeauftragte Beate Ulver, dass nach der nächsten Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz, zumindest hier im Westerwaldkreis, mehr Frauen Spitzenpositionen besetzen.
Unser Ziel ist für uns alle mehr Frauen in die Kommunalpolitik und mehr Frauen nach vorne, um eben den 50%, die wir in der Gesellschaft sind, auch 50% Stimme zu geben.
Ob der Plan aufgeht, das wissen wir dann nach den nächsten Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz im Juni nächsten Jahres.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
Das ist Martin Werle und unsere erste Frage kommt von Robert aus Neustadt. Er schreibt, ich bin schon viele Jahre im Berufsleben und habe dementsprechend auch einen längeren Lebenslauf, inzwischen 4 Seiten. Ich möchte mich nun wieder bewerben, aber was ist gerade im Trend? Was schreibe ich alles in den Lebenslauf rein?
Bedenken Sie eines, der Lebenslauf, der muss nicht vollständig sein, was die Tätigkeiten angeht, die einzelnen Aufgaben, sondern nur, was die Stationen angeht. Und mein Rat an Bewerber ist immer der, kürzer ist besser als länger, aber kürzer, sagen wir 2 bis 3 Seiten Lebenslauf, das bedeutet eben auch konzentrierter. Also fragen Sie sich, wenn Sie sich irgendwo bewerben, welche meiner vergangenen Stationen haben eine Relevanz für diese neue Tätigkeit? Und nur das, was Relevanz hat, das sollten Sie weiter ausführen. Und ich gebe Ihnen den Tipp, dass Sie nicht so sehr über Tätigkeiten schreiben, sondern dass Sie Ihre Erfolge betonen. Schreiben Sie bei jeder Station zum Beispiel mein größter Erfolg und dann wird es auch für den Leser des Lebenslaufes spannend. Dann haben Sie gute Chancen auf den neuen Job.
Auch Tobias aus Ludwigshafen hat uns geschrieben, ich bin 29 Jahre alt und am Überlegen, ob ich ein Sabbatical für 6 Monate beantrage. Nach diesem Zeitraum beabsichtige ich auch einen Jobwechsel, da ich in eine andere Stadt ziehen möchte. Ich hoffe nur, dass ich meine Auszeit als letzte Etappe in meinem bisherigen Lebenslauf jetzt nicht nachteilig auf meinen Bewerbungserfolg auswirkt und dass die Arbeitgeber abschreckt. Ja, Herr Werle, wie schaut's da aus? Ist das ein Risiko?
Wissen Sie, ich finde das eine richtig gute Idee, dass Sie mit 29 Jahren sagen, ich nehme mir jetzt mal 6 Monate Zeit für mich. Und ich würde nicht sagen, das ist eine Zeit, die gegen Ihre berufliche Fortentwicklung spricht, sondern ich glaube, wenn Sie dort Luft holen, wenn Sie dort Erfahrung sammeln, dann kommen Sie gestärkt ins Berufsleben zurück. Nur, ich rate Ihnen eine Sache, denn es gibt viele Menschen, die behaupten, sie hätten ein Sabbatical eingelegt, eben weil sie die Trennung vom letzten Arbeitgeber nicht schlüssig erklären können und die Lücke im Lebenslauf auch nicht. Und darum rate ich Ihnen, lassen Sie sich doch von Ihrem letzten, von Ihrem aktuellen Arbeitgeber ins Zeugnis schreiben, dass der Ihnen ein sehr schönes Sabbatical wünscht, für das Sie sich aus eigenen Stücken entschieden haben. Und dann sind Sie auf der sicheren Seite und dann können Sie eben auch diese Motivation und diese Erfahrungen aus dem Sabbatical in die Waagschale werfen. Das kann sogar die Chancen auf den neuen Job erhöhen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Das war unser SWR 1 Arbeitsplatz Podcast. Habt eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören.
Eins gehört. SWR 1.